der erste Samstag im Monat. Abend am 7. Es ist Zeit für den Hackerfunk.
Was ist denn jetzt?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme. Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Hackerfunk. Ganz genau, der Hackerfunk. Und wir stellen die Sprache um auf Hochdeutsch, weil ich habe zwei Gäste hier. Zuerst aber das Thema ist heute die Sendung mit dem Lötkolben. Es geht um Hardware, alles, was man anfassen kann. Und ich darf heute im Studio zum ersten Mal begrüßen den Dino. Hallo Dino, sag mal was. Hallo. Jetzt sollte man nicht hören.
Hallo, ja.
Siehst du, genau drum mache ich das. du bist der weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird. Und dann haben wir ihn hier, der Mann, der nie aus dem Hause geht, ohne dass er vorher seinen Apple II Hardware-Referenz-Manual einpackt. Raftan!
Ja, servus.
Den ganzen langen Weg aus München, 10 Stunden unterwegs, 8 davon in Zürich. Ja, weißt du, es gibt auch moderne Computer, die nennen sich Navigationssystem. Die sagen einem dann, fahr links, fahr rechts oder fahren Sie links, fahren Sie rechts. Na, es hat ja doch noch geklappt. 5 Minuten vor Sendestart ist er bei uns angekommen. Schön, dass ihr hier seid. So, jetzt erstmal noch ein bisschen News. Leider nicht so wahnsinnig viel, was in nächster Zeit so passieren wird. Und zwar die Anmeldung für das Look Camp, das alljährliche, ist jetzt möglich. Wir tun den Link auf die Webseite www.hackerfunk.ch, wie üblich, zu den Shownotes. Dino, du hast ja auch schon mal ein Lookcamp organisiert in 2007. Warum soll man da hin? Was ist das?
Nun, grundsätzlich, das ist auch ein Treffen, wo jede Menge Linux-Leute halt nicht nur für einen Abend zusammenkommen, sondern halt eben für mehrere Tage.
Okay, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon das Mikrofon ein bisschen näher rannehmen.
Geht auch.
Wunderbar, ja, dann hören dich die Leute. Ja. Also ein Treffen von Linux, und man darf da aber auch hin, wenn man einen BSD oder sonst
Das sicher, also die ganzen üblichen freien Software-Leute sind euch willkommen. Jeder mitbringen, was er hat.
Wunderbar, und Bier gibt's da auch.
Ja, das hoffentlich, in größeren Mengen. Wunderbar. Also Allgäu ohne Bier, das wäre die Krise.
Ja gut, hat auch schon in Flensburg stattgefunden, das findet ja immer mal wieder woanders statt. Dieses Jahr, 2009, ist es wieder mal im Allgäu auf dem Gschwenderhof. Vom 21. bis 24. Mai. Mhm. Mai, die Woche, wo auch Auffahrt ist. Also Himmelfahrt heißt das. Raftan, wie heißt die Auffahrt auf
Himmelfahrt?
Himmelfahrt, genau. Vielen Dank. Es ist ungewohnt, wenn man die Sendung sonst auf Schweizerdeutsch macht. Gut, dann aber noch viel wichtiger, und da habe ich hier den großen Organisator, ist das VCFE, das Vintage Computer Festival Europe in München. Raftan, das ist deine Domäne.
Ja, meine Domäne. Ich war mal so frei, es anzufangen, und irgendwie ist es geblieben, weil mir noch nichts Besseres eingefallen ist. Dieses Jahr sogar als extra lange Dreitagesveranstaltung, weil der 1. Mai Feiertag ist. Und als Tag der Arbeit sollte man die Rechner arbeiten lassen.
Also es findet statt vom 1. bis 3. Mai, dieses Richtig. Wochenende. Ja, in München. Da kann man uns drei eigentlich alle mal live angucken. Es wird auch wieder Spielshows geben. Ich glaube, der gute Bones, den kennt man schon vom Stöckchenwurf, von den letzten paar Sendungen. Ist da im Moment dran, sein Real-Life Pac-Man noch fertig zu bauen und er hat auch in, bei uns in der Mailingliste von der Linux User Group Switzerland mal angefragt wegen Beta-Testern. Sind wir natürlich dabei, kann man auch gleich ein bisschen üben. Und ich muss mal gucken, ob ich die Logomaler dieses Jahr auch wieder mache.
Logo.
Heißt das schon so. Ja, schauen wir mal. Link gibt es auch auf der auf unserer Webseite in den Shownotes. Haltet euch einfach mal das Wochenende, 1. bis 3. Mai, frei. Und ja, kommt vorbei. So, gut, genug gelabert erstmal. Dann mache ich jetzt mal ein Stück Musik. Hier kommt Cruisebox mit dem Stück On a Podcast.
Summer, when mainstream radio was such a fucking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear Channel motherfuckers did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast. Rockin' fucking radio. You want it, you got it. Just download it. Tell the FCC to stick it, kick it. The revolution's on. Do you remember your first computer? That piece of shit was like a freaking roto-rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast. Listening to everyone who's ever done a podcast. It's history. Now you see each and every nation. Radio has got to go. It's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads of Adam Curry fixed it. Yes, yeah, somebody heard the call.
MP3 killed the radio star on a podcast. Das war ein Cruisebox. Jo, und hier ist der Hackerfunk, Ausgabe 23. Hi, Leris. Haben andere schon drüber berichtet. Wir machen das dann vielleicht zur 230. Sendung. Das wäre in irgendwie 20 Jahren. Kein Problem. Wenn ich da noch Lust habe, mache ich immer noch Hackerfunk, natürlich. Jo, so, jetzt, der Hackerfunk ist ja aber ein live produzierter und am Radio gesendeter Podcast und dadurch habt ihr die Möglichkeit, uns ins Studio anzurufen, mitzuquatschen, mitzulöten heute unter der Telefonnummer, internationale Vorwahl 0041 und dann für in der Schweiz 044 567 2400, also 044 567 24 00. Und wie üblich haben wir auch wieder den IRC-Channel offen auf ircchaostreff.ch und der Channel heißt Raute Hackerfunk, Gartenhawk Hackerfunk, wie immer. Ist allerdings so, dass wir da, ja, ich bin im Channel drin, aber ich habe hier genug zu tun mit dem Mischpult. Bitte erwartet nicht zu viel Antwort von mir, ist ja kein Problem. So, eben das heutige Thema, es geht um Hardware und Hardware-Basteleien. Und ja, ich habe vorhin den Raffzahn angekündigt als den Mann, der nie ohne sein Hardware-Referenz-Manual aus dem Hause geht. Und das Ganze hat einen Hintergrund. Wir waren 2005 mit Symlink am Linux-Tag in, damals war es noch Karlsruhe, damals war es noch richtig geil.
Genau.
Heute ist er in Berlin und da geht ja keiner mehr hin. Das gibt wieder böse E-Mails. Na doch, es geht schon noch jemand hin. Die Kollegen von Radio Tux sind ja auch da. Kann man das auch von zu Hause auf dem Sofa hören. Ja, jedenfalls 2005 waren wir da und wir waren aber nicht die ganze Zeit da, sondern einen Tag haben wir quasi einen Geschäftsausflug gemacht. Der X-Taran, den kennt ihr von der letzten Sendung zum Thema Microblogging, hat eine Draisinenfahrt organisiert durch das Nahetal? Von wo nach wo ging das nochmal?
Oh, es waren Schienen da.
Ja. Genau, es lagen Schienen, es fuhr aber zum Glück kein Zug, also weil ausweichen wäre da ein bisschen schwierig gewesen. Ja, jedenfalls, wir waren zu fünft waren wir unterwegs, Christine war auch noch dabei und Xtaran und ich sind den beiden, also Raffzahn und Dino, nachgefahren. Die haben wir dann aber irgendwann eingeholt, weil ich glaube, die Draisine von euch war auch nicht so ganz so schnell. Na, jedenfalls, wir waren da heftig am Diskutieren über irgendwelche Schaltungen und Grafik, wie man Grafik produziert und so weiter.
Es ging einfach darum, wie kann man möglichst einfach eine Farbgrafik machen, in dem Fall NTSC oder PAL.
Ja, das ist eben das Entscheidende, Fernsehgrafik und nicht Computer-Videografik, weil Fernsehgrafik ist eine ziemlich üble Signalzusammensetzung und eben, die ist schwierig zu machen.
Aber lustig. Ich meine, einfach nur Pixel hintereinander raushauen, ist irgendwie witzlos.
Okay, also jedenfalls, ihr habt da diskutiert, wie das am besten geht und dann hast du, Raffzahn, gesagt,
wir sind irgendwie draufgekommen, ja, eigentlich hat ja Wozniak damals beim Apple II schon ganz schlimmen Hack hingelegt, als er mit 2 Bits im Prinzip ein Rechtecksignal verschoben hat, um damit das Farbsignal, durch die dadurch entstehende Interferenz, das Farbsignal zu erzeugen für NTSC. Also und irgendwie sind wir da ganz, ganz schlimm in der Materie drin gelandet und waren auch schon fast so weit, dass wir angefangen haben zu streiten. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja im Rucksack auch noch das Apple II Hardware-Referenz-Manual. Haben wir auf der Draisine ganz schnell das Manual rausgeholt, den Plan aufgeklappt und schnell die Schaltung nachvollzogen. Hat gestimmt, hat funktioniert. Gibt in Deutschland oder in Europa keine Farbe. In Amerika war es wirklich Farbe der seltsamen Art, weil es kam wirklich auf das Farbgerät an. Auf das Fernsehgerät, was für Farben rauskamen.
Gut, aber es war farbig. Raffzahn, also für mich hat sich das natürlich so dargestellt, sprich irgendwie Dino fragt irgendwas, ja, wie macht man das am besten? Und Raffzahn sagt, ja, mach das doch so ähnlich, wie die das beim Apple II gemacht haben. Steve Wozniak ist ja der andere von den beiden Apple-Gründern. Steve Jobs, den kennt man ja, den Rollkragenpulli.
Steve Jobs ist der andere.
Ach so,
Steve Wozniak ist der.
Okay, gut, hätten wir das auch klargestellt. Also jedenfalls, mach das doch so wie beim Apple II und dann, ja, wie war das denn da? Moment, ich habe da was dabei und ist natürlich völlig klar, dass man auf eine 40 Kilometer lange Draisinenstrecke mitten durch die Einöde, also da war, ab und zu kam da ein Bahnhof, den sie zum Gasthof umfunktioniert haben. Aber ansonsten ist völlig klar, dass man da ein Apple II Hardware-Referenz-Manual im Rucksack dabei hat.
Ich meine, es gibt Leute, die haben Energy-Drinks oder so einen Schmarrn drin oder Red Bull im Rucksack. Warum soll ich dann kein Hardware-Referenzmanual haben? Ehrlich?
Ja, okay, gegen das Argument kann ich nicht an. Ein echter Hacker geht nirgends hin ohne Literatur.
Es geht auch ohne, guck her. Ich habe hier einen kleinen 8-Bit-Rechner.
Halt den doch mal ins Mikrofon. Hier. Okay, sieht für mich ein bisschen aus wie das Teil, wo ich wo es bei uns in der Waschküche hat, wo ich den Badge hinhalten muss, damit die Maschine läuft und die Wäsche sauber wird.
Ist ein kleines Display mit einem 80537 Prozessor von Siemens. Das ist von der Heizungssteuerung. Drangekommen bin ich vor ein paar Wochen auf dem Wertstoffhof. Ich trage größere Müllstücke dahin, wirklichen Müll und alte Möbel. Und dann ist da einer mit Platinen und die haben ausgeschaut, wie richtige Platinen, nicht so PC-Zeug. Ihn angesprochen, festgestellt, das sind 8085 Rechner. Und die hat der Herr selber entwickelt und seine Firma ist gerade bankrott gegangen, weil ihm die Kredite nicht verlängert wurden und er muss jetzt den Müll loswerden. Naja, gesagt, getan, nächsten Tag ein Termin bei ihm in seinem Büro und ich habe die ganzen Restbestände mitgenommen. Wirklich schönes Bastelmaterial.
Wunderbar.
Naja, gut. Also ein Wertstoffhof ist wertvoll.
Ja, heißt ja auch so, ja. Bei uns heißt das zwar, Entsorgung und Recycling Zürich, ERZ. Oder, ne? Also Wertstoffhof, das ist so ein typisch deutsches Wort. Irgendwie. Ja. Mir fällt jetzt das Schweizer Wort gerade nicht ein. Weil, egal. Jedenfalls da, wo Elektroschrott entsorgt wird.
Ja, eigentlich darf man ja da nichts mitnehmen. Da sind sie ja ganz schlimm hinterher in München.
Ja, ja, aber in Zürich auch.
Das letztendlich, ist so. Es geht immer was. Und ich meine, dann gibt es auch wieder im anderen Wertstoffhof, da kenne ich nur mal Yusuf. Yusuf ist der Mann, der den Wertstoffhof seit 25 Jahren macht. Ja, da habe ich schon mal einen Commodore CBM 8032 mitgenommen. Der stand da, habe ich gemeint, du Yusuf, kann ich den mitnehmen? Yusuf, ich sehe nichts. Zack, war er auf meine Ural und weg.
Ja gut, wenn man natürlich so Leute kennt, dann geht das. Aber normalerweise ist es halt so, dass das Entsorgungsamt, sage ich jetzt mal, die sind verpflichtet, das, was ihnen von den Leuten, was da abgegeben wird, sind sie verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es fachgerecht entsorgt wird. Und
nochmals, benutzen ist nicht fachgerecht.
Nein, wir sind das fachgerechteste Ziel für alte Elektronik.
Ja, gut, natürlich, aber es ist halt so ein rechtlicher Grenzfall. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir wollten ja eigentlich mal über dieses Projekt sprechen. Dino, was du da inzwischen produziert ja auch farbige Grafiken. Um was handelt es sich denn, was ist es denn eigentlich? Was war denn ursprünglich das Ziel von dieser Bastelei?
Das Ziel war eigentlich das, was es genau macht, nämlich ein Videobild zu bekommen, Schriftzeichen, dass man beliebige Sachen darstellen kann, mit möglichst wenig Schaltung. Und ja, das wurde erreicht, wie man gesehen hat.
Also im Prinzip, aber jetzt nicht irgendwie HD-Grafik und so, sondern ein bisschen mehr Retro von vor 20, 30 Jahren.
Ja, also Ziel war eigentlich so Stand 1980, die dazumaligen Bildmöglichkeiten sollte es können. Also 40 Zeichen, 25 Zeilen.
Also Pixel so groß wie Mantelknöpfe.
Da, ja.
Ja, komm jetzt, oder? Aber das macht doch den Charme aus von den alten Rechnern, dass du da... Na,
das Interessante ist, dass man noch was mitmachen kann. Und die Grafik hier, die Idee war, es auch komplett in Software zu machen. Ich glaube, wir sind damals draufgekommen, weil wir über Sinclair diskutiert hat, der das ja, wie immer behauptet wurde, in Software macht. In Wahrheit haben wir uns das Ganze nochmal genau angeschaut und es ist nun mal nicht in Software gemacht, sondern es ist in Hardware gemacht, wobei der Refresh-Zähler der CPU als Indexzähler für das ROM verwendet wird und die CPU im Prinzip dauernd NOP-Befehle ausführt und durch dieses Ausführen der Befehle den Speicher ansteuert und damit ein paar Gatter ersetzt. Aber letztendlich ist es ein Stück der Hardware, der CPU, verwirkt als Videohardware und nicht Software. Und unser Ziel war, das Ganze echt in Software runterzuziehen.
Ja, der ZX81 hat letzten Endes nur die CPU als Adresszähler missbraucht quasi. Und das war eigentlich alles. Ja, die Software gibt vor, ja, so viele Bytes und das war's. Und die Hardware macht doch den Rest. Und hier war die Idee wirklich, okay, wir machen es komplett in Software. Ein Chip und der soll intern rechnen und hinten kommen nur Daten raus. Und die werden nachher zum Bild gewandelt.
Also das Signal wird dann aber nicht mehr irgendwie speziell aufbereitet oder das kommt direkt von der CPU raus oder wie?
Also es gibt eine ganz, ganz minime Aufbereitung, weil der Monitor will analog Signale und die CPU kann nur digital arbeiten. Aber das sind 6 Stück Widerstände, also das geht unter praktisch nichts.
Aber es ist anders als in einem handelsüblichen PC, wo da eine spezielle Grafikkarte drin ist.
Ja, vor allem ist im PC ein spezieller Videochip, den er die ganze Arbeit macht, eben Daten aus dem Videospeicher zusammensammeln, mit dem richtigen Zeitpunkt rausschicken, richtigen Zeitpunkt im Monitor sagen, dass jetzt die nächste Zeile kommt und so weiter. Und das ist wirklich alles 100% in Software gelöst.
Mhm. Im Prinzip ist das Ganze, wenn man noch eine Tastaturfunktion dazu packt, ein Terminal in einem Chip. Und das bringt uns wieder zur aktuellen Technik. Ich habe vor ein paar Tagen eine Anzeige gesehen, da verkauft jemand als super Neuheit für individuelle Elektronik das Terminal in einem Chip. Macht das genau dasselbe, was wir hier auch gebastelt haben. Ich glaube, 179 Euro will er pro Stück. Das können wir für ein paar Zeilen Open-Source-Code vielleicht auch verlangen. Mal schauen, vielleicht ist es ein neues Businessmodell.
Ja, okay. Könnten ja ein paar CDs brennen auf dem VCFE und die da verkaufen, aber ich glaube, da ist das Zielpublikum nicht da.
Das Publikum schon, aber das Geld nicht.
Ja gut, ja. Ja.
Dafür brauchen wir dumme Anzugträger.
Ja eben, also fehlt, ja aber, kommt, ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob die da auch beim VCFE reinschauen.
Ich mache sofort einen neuen Eintrittspreis, 50 Euro für Anzugträger. Schauen wir mal, ob wir sie damit anlocken können. Wenn es teuer ist, muss es doch gut sein.
Okay, okay, gut, das überlasse ich dir. ich komme da einfach als Besucher. Also die Vorgaben war, ja, heimcomputertaugliche Grafikausgabe. Also im Prinzip, Dino, du hast mir gesagt, 40 mal 25 Zeichen, also 40 Zeichen auf einer Zeile, 25 Zeilen insgesamt. Und eben in Farbe, also mindestens 8 Farben. Und das hast du jetzt erreicht.
Ja, das kann das Ding. Ja. Also für Leute, die sich Zahlen nicht vorstellen können, PC bei einem Aufstarten, wo er noch seine komplizierten alten Zeichen zeichnet, auch halb so viele pro Zeile quasi. Also alle Zeichen doppelt so breit. Also
normaler PC hat 80 Zeichen pro Zeile, aber auch 25 Zeilen ja, im Textmodus.
Man könnte noch, die meisten Grafikkarten können aber heute noch einen CGA-Modus mit 40 Zeichen.
Können sie ja, aber das typische BIOS schaltet natürlich das Ding sofort in 80-Zeichen-Modus.
Klar, es soll ja gut aussehen. Naja. Und das Ganze ist auch schnell genug, damit es auch bewegte Grafiken darstellen kann, weil das bringt ja nicht viel, wenn da einfach nur wenn du nur ein Testbild anzeigen kannst. Das ist so, oder? Du hast da auf deiner Webseite ja auch ein kleines Filmchen, wo man das sich angucken kann, wie das durchläuft, werden wir auch verlinken auf www.hackerfunk.ch. Ja, wie üblich. Gut, dann bevor wir da mal richtig einsteigen, in wie die Schaltung und alles aufgebaut ist, machen wir nochmal ein Stück Musik. Ich habe hier bereitgelegt, so der CD-Player da mitmachen will, die Gruppe 7 mit dem Stück Schrei. Na, und natürlich will es mal wieder nicht. So, gucken wir mal. Jetzt würdest du bitte los. Hallo, dann nehmen wir halt den anderen. Nee, Moment, ah, das ist das. Das haben wir schon gehört. Es ist jedes Mal dasselbe. Verdammt. Jetzt aber. Hier muss man sich die Musik echt verdienen in dem Studio.
Viel zu viel für mich und jede Lüge, dein Leben. Verzweiflung ist ein hartes Wort, sein Blick geht mir von Frau zu Frau zu Frau auf. Feines Land an jedem Ort, am Abend färbt sich alles blau. Kaltes Glas an seinen Lippen, hartes Metall an seiner Stirn. Ein Suchtzerfressner, Schutzbesessener, der laut heißt schreit. Ich habe nichts, ich habe nichts von dem, was wichtig ist. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, auch viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er dünnen Wänden, eine elende Woche, eine quälende Woche beginnt zu enden. Oh, oh. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Korn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er
und wir sind zurück beim Hackerfunk. Und nochmal zur Erinnerung, ihr könnt uns ins Studio anrufen unter der Telefonnummer, also für 0041 für die Schweiz. Dann in der Schweiz ist es 044 567 24 00. Ihr könnt uns hier fragen, was eine CPU ist und was denn die Hauptstadt von Italien damit zu tun hat. Wenn euch das ein bisschen zu schnell geht, weil die beiden...
Da habe jetzt sogar ich eine Sekunde gebraucht.
Weil die beiden schmeißen hier mit Fachbegriffen um sich. Ihr könnt auch einfach anrufen und rufen Bingo. Dann gewinnt ihr eine CD. Aber wir kontrollieren dann auch, ob eure Bingo-Karte wirklich korrekt abgeschrieben ist. Jo, also ich habe ja schon mal was zusammengelötet. Ich weiß auch, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird. Das Schöne ist auch, man hat zwei Versuche. Au! Ne? Aber selber eine Schaltung aufbauen, also planen und so, ich kann mir nicht vorstellen, wo fängt man da an? Dino, wie fängst du das an? Wie geht das?
Das hängt natürlich sehr von, was ich machen
will. Muss näher ans Mikrofon.
Das hängt vor allem sehr ab, was ich machen will und ob es etwas ist, was ich schon halbwegs weiß, wie es funktioniert. In dem Fall habe ich wenigstens gewusst, wie VGA-Video funktioniert. Problem macht mir, mit welcher Schaltungstechnik löse ich das Ganze? Weil
also
da gibt's
VGA ist der Standard, also der frühere Standard bei den PCs.
Ja, eigentlich das, was eben so etwa so Ende 80er Jahre beim PC so üblich war.
Der kleine trapezförmige Stecker, wenn man den heute noch findet.
Es werden bei modernen Grafikkarten werden meistens noch Adapter mitgeliefert.
Genau.
Der blaue Stecker.
Der blaue Stecker, genau, weil die neuen sind, die DVI, die digitalen sind
die weißen.
Die sind aber auch trapezförmig.
Sind die nicht so oval mit dem Kreuzchen an der Seite?
So länglich, ja.
So länglich, ja.
Naja, wir werden dann Bilder davon verlinken, kein Problem. Wir hauen euch die Links um die Ohren. Links und rechts. Ja, jedenfalls, also VGA, ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Also grundsätzlich, was man an Signalen generieren muss, ist eigentlich bekannt, weil ein Videomonitor ist ein relativ dummes Ding. Dem muss man eigentlich regelmäßig sagen, halt, fang jetzt wieder mal oben an, halt, wieder, fang wieder oben an, so 60, 70 Mal in der Sekunde.
Also das hat mit dem Bildaufbau beim Monitor zu tun, also von dem Rasterstrahl, der von oben halt Zeile für Zeile durchläuft und irgendwann unten ankommt.
Und eben, damit noch etwas schneller, muss man auch regelmäßig sagen, fang wieder vorne an. Das macht man etwa 15.000 Mal in der Sekunde. Und damit läuft mal grundsätzlich der Strahl hin und her über den Bildschirm.
Womit wir eigentlich schon dabei sind, dass moderne Technik immer schlechter ist als alte Technik. Weil bevor wir diese Rastermonitore hatten, hatten wir Vektorschirme. Da wurden richtige Linien auf den Bildschirm, auf die Röhre gezeichnet. Da war ein A richtig ein A und nicht ein Treppchen von Pünktchen. Aber gut, da sind wir in den 60er Jahre.
Ja, also das Einzige, was ich jetzt je real life gesehen hätte, war das Vectrex von MB, das Videospielsystem.
Das ist auch ein Vektor.
Ja, genau.
Und aber das ist einfach cool, wenn da die Meteore daherkommen, oder?
Letztes Jahr an der Bünzli Demo Party haben welche ein Demo geschrieben für das Ding.
Cool.
Das war so geil. Mal gucken, ob ich das finde, ob ich mindestens ein Filmchen finde, werde ich auch verlinken.
Für jemanden, der es nicht kennt, im Prinzip diese ganzen Lasergrafiken, die man in Discos so findet, das sind Vektorgrafiken. Im Gegensatz zu diesen Pünktchen, die man auf dem Monitor sieht.
Ja. Also und zweitens, nachdem man endlich mal den Strahl am Hin- und Herlaufen hat, haben wir das weitere Problem, der Monitor ist völlig dumm und damit nicht fähig, den Strahl irgendwann schnell abzubremsen, weil man nicht nachkommt. Sprich, man muss ihm nachher die Punktfarben genau in den richtigen Zeitpunkt liefern, wenn der Strahl gerade dort ist, wo der Punkt sein müsste. Und das eigentlich liefern, wirklich Pünktchen nach Pünktchen hintereinander und wirklich genau präzise, viele Pünktchen, schnell. Das ist eigentlich die Herausforderung zu einem Videobild machen. Also schnell heißt im Sinne von 6 Millionen Stück pro Sekunde hinten rauswerfen.
Okay, gut, da hätten wir jetzt also mal die theoretischen Vorgaben. Und damit das irgendwie auch von der, also das ist jetzt dann die Software, da kommen wir noch dazu später auch noch. Aber wie baust du das in Hardware?
Also da gibt es verschiedene Methoden. Die alte, brutale 70er-Jahre-Methode, viele, viele kleine Chipchen und jedes einzelne von denen kann relativ wenig und dann sagt man, okay, ich brauche das, dafür nehme ich ein paar von denen, für das brauche ich ein paar von denen. Am Schluss hat man einfach ein paar Platinen voll Hunderte von diesen kleinen Chipchen, die halt dann das Bild für einen zeichnen. Das ist relativ aufwendig zum Löten, braucht viel Platz und so weiter und deshalb macht das ja auch die Industrie schon seit etwa 30 Jahren nicht mehr so.
Okay.
Die haben es sehr einfach, die nehmen einen größeren Chip, machen die gesamte Schaltung dort rein und produzieren das Ding auf einer Fabrikationsstraße, wo man sagt, ja, der erste Chip kostet so und so viele Millionen, die weiteren dahinter sind halt relativ dann billig. Aber die Millionen, die kann man ja reinholen, indem man 100.000 Stück verkauft, zu je 50 Franken, 10 Franken gehen an die Straße und die 40 Franken, die Rest sind Profit dafür. Aber das kann man eben, wenn man 100.000 verkauft. Das kann
das
man beim Einzelchip nicht.
Das ist eine schlechte
nicht.
Quote.
Ja, natürlich.
Nur 80% Profit?
Ja, das ist eine schlechte Quote, aber man kann es so machen.
Ich habe da keine Ahnung, wie das aussieht. Ich muss mich da auf eure Angaben verlassen, aber ja.
Eben das Problem ist einfach, Chips produzieren ist teuer. Und dann fragt man sich als Amateur, ja, kann ich es trotzdem machen mit nur ein paar wenigen Chips? Und das war eigentlich die Idee von mir. Ich habe den kleinen Mikrocontroller-Chip genommen. Das ist eigentlich so ein Teil, das man üblicherweise so in einem Videorekorder oder in einer Waschmaschine oder in einem Billettautomaten
also in dieser Heizungssteuerung, die Raftan hier mitgebracht hat. Halt sie doch nochmal ins Mikrofon. Wunderbar, man ist, ja.
Und diese Chips sind eigentlich eben ein Chip und damit klein. Und die Frage war, kann man mit Software auf dem Chip all die ganzen Bildsignale sauber in Timing hinbekommen und genügend schnell? Weil eben die 6 Millionen Pixel sind das Problem. Weil die meisten solche Prozessorchen können etwa so 1 Million Befehle pro Sekunde ausführen, sprich, die sind auch zu langsam.
Also war die eigentliche Herausforderung weniger der Zusammenbau von der Platine, sondern nachher das Programm zu schreiben.
Ja, das war eigentlich das Problem. Kann ich bei der Leistung von so einem Chip, vom schnellsten, den ich gefunden habe, der schafft immerhin etwa 20 Millionen Befehle pro Sekunde, kann ich es programmieren, dass ich mit am Schluss 3 Befehle pro Pixel das hinbekomme, dass die Dinger wirklich am richtigen Ort erscheinen?
Muss man dazu sagen, den schnellsten, den man für vernünftiges Geld als Normalsterblicher erwerben kann. Es gibt wunderschöne Chips. Die kriegst du natürlich, wenn du 100.000 ab Werk bestellst und dazu ein unbezahlbar teures Entwicklungssystem.
Aber die werden nicht einzeln verkauft.
Genau.
Ja, da ist man wieder im Problem. Kann ich 100.000 Stück verkaufen? Nein, kann ich nicht.
Ich sage es mal, in diesem Kontext bitte nicht negativ verstehen als Hobbybastler.
Ja, oh. Nein.
Hobbybastler
ist die höchste Ehre, die es gibt. Bastler bedeutet, dass du das Ding zum Laufen kriegst. Nicht, dass du dumm davor stehst, wenn es nicht geht.
Na, weißt du, wenn du in einer Firma arbeitest und da Entwickler hast, die so programmieren, dann macht nicht immer Spaß. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Machen wir jetzt definitiv nicht auf heute.
Das nennt man heutzutage Extreme Programming und ist eine Philosophie.
Ja. Da habe ich mal einen Vortrag gehört an einem Lux-Treff. Ja, das...
Ja. Ja, es ist interessant, die gesamten Leute, die so komische Ideen und Namen machen, die haben nach mehreren Jahrzehnten das auch kapiert, dass man es auch so machen kann.
Das Interessante bei dem Projekt ist ja auch, dass wir hier die Hardware fast komplett, eigentlich komplett durch programmierbare Hardware, sprich durch Software ersetzt haben. Was ja generell heute dem Trend entspricht. Die Hardware unten drunter wird fast komplett egal. So weh es einem als Hobbyist tut, letztendlich ist es wurscht, ob man eine Intel oder eine AMD oder eine sonst was CPU hat. Ich möchte jetzt natürlich noch dazu sagen, ich habe meine eigene Meinung. Ja, es gibt zwar keine C64 gegen Atari-Kämpfe mehr, aber ich werde trotzdem kein Intel kaufen.
Okay, gut, über Prozessor-Plattform können wir vielleicht in der Zukunft mal einen Hackerfunk machen. Ja, aber in Sachen Hardware waren dann einfach nur noch die Evaluation, welchen Chip nehme ich, welcher ist verfügbar, wie findet man da die Spezifikationen, gibt es die einfach im Internet oder?
Die gibt es inzwischen komplett im Internet, also man weiß, welche Chips es gibt, man surft zuerst mal ein paar Webseiten ab und sieht, was da erwähnt wird, dass es an Chips gibt.
Also bei den Herstellern?
Ja, und also zuerst mal die ganzen Internetforen, Wikis etc. zuerst mal und da weiß man nachher, welche Hersteller welche Serien produzieren. Und dann geht man zu den Herstellern ihren Websites, die haben die ganzen Datenblätter, die Chips beschreiben, die liest man sich durch, schaut, was kann der, mit welchen Befehlen, von dem könnte ich meine Routine schreiben, oh, schon wieder zu langsam, den nächsten und so weiter. Nach mehrmals Versuchen, so beim schnellsten Chip, den man gefunden hat und wenn ich mal zum fünften Anlauf oder so, hat man etwas, das könnte vielleicht funktionieren und dann fängt man genau durchplanen, wirklich das ganze Befehl für Befehl aufschreiben und so stellt man fest, doch, das passt genau noch in meine 12-Tag-Zyklen hinein. Und das war's dann.
Eben, da wird wirklich um Prozessorzeit gefeilscht bei der Programmierung, weil du hast ja da nicht, also wie schnell ist der Prozessor? Du hast einen, was für ein Prozessor ist da drauf und wie schnell ist der und wie viel Speicher hast du?
Also der Prozessor, den ich jetzt habe, das ist ein AT Mega 32 von der Firma Atmel. Das Ding kann offiziell mit 16 MHz getaktet werden. Ich übertakte ihn auf 18,4 MHz. Das erträgt er übrigens problemlos, weil der Hersteller garantiert seine 16 MHz, auch wenn man ihn für halbes Volt daneben betreibt und wenn man bei 85 Grad Umgebungstemperatur läuft. Und das ist bei mir im Schlafzimmer üblicherweise nicht der Fall.
Okay.
Und damit kann ich den etwas übertakten. Das geht, also man kann etwa 30-50% übertakten bei so einem Chip. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt mit 18%, das ist... völlig drin.
Das ist alles machbar. Wunderbar. Ja. Gut, dann eben der Hauptteil ist ja eigentlich dann die Programmierung. Dazu kommen wir aber gleich. Wir machen aber zuerst noch ein Stück Musik. Da ist, ich habe hier eine Schweizer Band namens Kühl, C-U-U-L. Und die, also es ist extrem schwierig, auf Jamendo oder so irgendwas in Schweizerdeutsch zu finden. Ich glaube, das ist das einzige Stück, was sie da überhaupt haben. Und das heißt das Monster vom Katzensee.
Scheiße. Rief mir die Kollegen am Minute einer mehr. Steht der ab und mache das grosses Feuer. Also schnell parat fürs Fest, ist uns gut zu dir. Wasser und Stuhl gar nicht schlecht. Hört sich kommen die Fähren, als es gar nicht mehr recht. Ich hitze das Land, wo unsere Sachen sind. Geht auf Lösung fressen, oder sind wir etwa blind? Das ist Wunschner vom Katzensee. Es hat im See schon zu viele Velo gesehen. Jetzt kommt das Monster vom Katzensee. Mit abgesagten Hosen keine Lust mehr auf den Tanz. Denn wir im See einen furchtbar langen Schwanz. Ein Stück nach Gummi, wir schauen uns nur an. Was macht das Monster da? Das ist Monster vom Katzensee. Es hat im See schon zu viele Velo gesehen. Jetzt kommt das Monster vom Katzensee. Das ist Monster vom Katzensee. So etwas hat noch niemand gesehen. Jetzt kommt das Monster vom Katzensee.
Zuerst kommt aber noch der Hackerfunk. Ach, ja. Zuerst kommt der Hackerfunk. Ja, Raftan, was, das während die Musik lief, gerade noch was gesagt zu Siemens.
Ach so, ja. Das, es gibt von Siemens Österreich diese Logo-Serie. Das ist ein Steuerungsbaustein für die Haustechnik. Das heißt, es ist dafür gedacht, dass es in der Hausverteilung reinkommt auf die Hutschiene. Hat im Grundausbau 4 Eingänge und ich glaube 4 Ausgänge. Und man kann damit sehr komplexe logische Verknüpfungen machen. Also zum Beispiel so Sachen, man hat im Haus verteilt die Taster, die man so im Treppenlicht hat. Und wenn man da einmal drauf drückt, geht das Licht an. Nach 3 Minuten geht es aus. Wenn man während der Zeit nochmal einmal drauf drückt, geht es aus. Sowas kann ein normaler Zeitbaustein auch. Aber wenn du dann im zweiten Stock 3-mal drauf drückst, dann geht im Erdgeschoss das Licht an. Oder solche Spielereien kann man damit programmieren. Absolut affenscharf und vor allen Dingen ein wunderschönes Spielzeug, um Logik zu lernen und vielleicht gleich im Haus einzusetzen.
Klingt für mich jetzt ein bisschen die Bedienung wie der neue Apple iPod Shuffle, der ohne Knöpfe.
Der ohne Knöpfe.
Er hat einen Knopf am Kopfhörerkabel.
Aha.
Und damit... Also glaube ich jedenfalls, weiß ich nicht, ich kaufe sowas nicht.
Ich muss sagen, ich habe einen uralten iPod und das ist, glaube ich, noch dritte Generation, nennt man das heute. Der kann Musik spielen, auf dem sind ausschließlich MP3s und das war's.
Ja, ist da auch Hackerfunk drauf?
Aber logisch doch.
Das ist gut, das ist gut. Gut, apropos was drauf ist, ja, jetzt jetzt haben wir die Schaltung zusammengebaut, zusammengelötet. Wie kommt jetzt, wie bringt man das Ding jetzt dazu, dass es auch was macht? Wie kommt da die Software drauf?
Also grundsätzlich, man schreibt das Programm, wie man üblicherweise Programme schreibt. Das große Problem ist natürlich, wie bekommt man das File da rein? Jeder, der schon mal einen PC installiert hat, weiß, CD-ROM ins Laufwerk rein, zuschieben, installieren. Der Chip hat kein Laufwerk. Das ist das Erste, was man schnell feststellt. Zweitens hatte ich, das PC hat einen BIOS drin, deshalb kann er überhaupt das Laufwerk lesen. Das also hat der Chip auch nicht.
BIOS musst du kurz erklären.
Ja. Ja, also das ist die Software, die, wenn man einen PC einschaltet, zuerst kommt, bevor er überhaupt die Disk anwirft quasi.
Das Basic Input-Output System.
Das ist das Zeug, was wir aus Italien haben.
Ist das in dem Zeug, das wir aus Italien haben?
Ah, aus Rom.
Richtig, genau.
Ha, erwischt. Schneide ich nachher raus. Das habt ihr jetzt nicht gehört da draußen. Okay, ja gut. Also das BIOS, das hat es aber auch nicht bei dem kleinen Chip.
Also ist die Frage, wie bekommt man die Software rein? Und die Chiphersteller haben erstaunlicherweise einen uralten Trick aus den 50er und 60er Jahren wieder aufgegriffen. Wer so Bilder von Uralt-Computern anschaut, der weiß immer, die haben immer so reihenweise Schälterchen und reihenweise Lämpchen drauf. Die Dinger wurden tatsächlich benutzt. Und zwar zum den Speicher editieren.
Hey, ich kannte mal einen, der hat auf einem 370-kompatiblen Rechner, der hat ein riesiges, 1 Meter hohes, 60 cm breites Tastenfeld gehabt. Der konnte ein Ladeprogramm innerhalb von weniger als 3 Sekunden, der hat wirklich ein paar Mal nur auf das Feld draufgehauen, anders kannst du es nicht sagen, mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt. Innerhalb von 3-4 Sekunden hat er ein Ladeprogramm mit ungefähr 20 Befehlen eingetippt und damit die Maschine gebootet. Also so viel zur Technik der 70er Jahre.
Das hat vermutlich schon eher wie Kampfsport ausgesehen.
Also für Leute, die das nicht so mit mehreren Fingern gleichzeitig machen, die Standardmethode ist, man hat einen Speicher vor sich, man will da ein Programm rein befördern, man hat kein Programm im Rechner, das einem helfen könnte dabei, also ist die Hardware ausgelegt, dass man einfach sagt, ich hätte hier eine Speicherstelle 1. Und jetzt will ich einfach die Bits 0, 1, 0, 1, bla bla und so weiter über eine Reihe Schaltchen. Jetzt abspeichern, dann die nächsten 1000 Bits abspeichern, so kann man das in Byte für Byte reinschreiben. Und eben meistens hat man früher so eben ein paar 10 Bytes reingeschrieben und das war ein kleines Programmchen, das gerade intelligent genug war, das Disklaufwerk anzuwerfen und mal ein kleines Stückchen Programm vom Code vom Disk zu holen, vielleicht ein paar 100 Bytes, und das war dann intelligent genug, auch den Bootvorgang zu machen. Und heute beim Chip haben sie quasi dasselbe Spielchen genommen, nur die ganzen Schalter und die Lämpchen fehlen. Stattdessen haben wir die Schaltung an einen kleinen ein paar wenigen Pins herausgeführt, an die hängt man ein kleines Klötzchen Elektronik, das man am PC am Parallel- oder am Serial-Port anhängt. Und jetzt hat man auf dem PC ein Programm, das quasi über diese Elektronik hinweg quasi die Schalterchen macht. Ganz, ganz schnell, so ein paar 100.000 pro Sekunde einfach.
Also das geht quasi so, dass an den Datenleitungen, je nachdem halt, ob da ein 0 oder eine 0 oder eine 1 ist, kommt da halt Strom oder eben nicht. Und dann wird dem kleinen Prozessor, dem Atmega, gesagt, so, das ist jetzt Speicherstelle 0. Zack. Und dann werden die Datenleitungen umgestellt für den nächsten Befehl und dann kommt der Befehl 1 für die Speicherstelle 1. Also jetzt mal grob gesagt.
Genau.
Und der Chip wartet immer, weil, was soll ich jetzt tun? Und dann mach jetzt 0, 1, 0, 0, 0, 0. Zack. Und dann nächster Schritt, was soll ich jetzt tun? Und so weiter.
Ja. Und am Schluss braucht er für die maximal 32 Kilobyte, die man da reinschreiben kann, braucht er etwa 5 bis 10 Sekunden zu dem Bereich.
Einfach weil.
Und nachher sind die drüben.
Einfach weil du warten musst, also weil er nicht schneller die Befehle entgegennehmen kann, von wegen Signalverlust.
Ja, das Problem ist eigentlich mehr die Limite vom PC, dass er die Signale nicht schneller von sich geben kann. Weil der Druckerport vom PC, der war ja eigentlich für Drucker gedacht, die sind ja nicht gerade für schnell bekannt. Also wurde die Elektronik dort nicht auf schnell ausgelegt. Der PC schiebt halt mit der maximalen Geschwindigkeit, wo man theoretisch etwas drucken könnte,
das Zeug rüber. Gut, heutzutage ist es mit Laserdruckern natürlich so, die überbieten sich ja mit Anzahl Seiten, die sie ausdrucken können. Aber haben die überhaupt noch Parallelports? Das geht ja heute alles übers Netzwerk.
Ja, aber heute fast als Ethernet oder USB heutzutage.
Früher, die aufmerksamen Hörer kennen ja das noch. Auch aus dem Intro, ne? Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben, dann hört man diese Zwiebackfräse im Hintergrund.
Naja.
Ja, aber da war halt eine Mechanik, die das Ganze sowieso gebremst hat. Aber jedenfalls den Druckerport, also den Parallelport, der wird heute noch für das gebraucht. Ich muss mal gucken, ob ich glaube, die meisten Laptops haben sowas noch. Serialport, den sucht man inzwischen vergebens.
Wenn nicht, gibt es ja immer noch USB nach Parallel und USB nach Serial Adapter. Irgendwie kriegen wir das hin. Das ist schon mal die erste Form von Hacking, den PC zusammen mit dem kleinen Kästchen zu kriegen. Mhm. Was wir noch nicht angesprochen haben, war das Thema Programmierung. Man hat so schön jetzt gerade gesagt, man programmiert auf dem PC.
Mhm. Ja, wie denn?
Echte Männer programmieren das Ding natürlich richtig. Und richtige Programmierung heißt Assembler. Was anderes gibt's nicht.
Assembler ist?
Assembler ist die Sprache, die der Prozessor wirklich versteht. Die einfachen Befehle, die wirklich die einzelnen Einheiten des Prozessors ansprechen.
Also die Maschinensprache sozusagen.
Ja, nein, Assembler ist schon die Luxusversion davon. Also man muss nicht irgendwie 8.5 für einen Ladebefehl reinschreiben, sondern man kann wirklich LDA schreiben.
Alles klar.
Aber es gibt natürlich schon für Weicheier dann sowas wie C und so, aber Leute, die C an der Stelle verwenden, sollten das nicht so groß an die Glocke hängen, weil damit der Nimbus des Mikrocontroller-Programmierers irgendwie untergraben wird.
Aber es heißt dann auch, dass dieses Assembler eben, wenn es Maschinensprache ist, dass das dann wieder für jeden von den Prozessoren anders ist.
Sie sind sehr ähnlich. Also ich muss sagen, ein Assembler, wenn man es einmal verstanden hat, den nächsten lernst du einfach dadurch, dass du die Befehlstabelle daneben legst. Und letztendlich ist es so, wir bauen ja ein Stückchen Hardware hier. Wenn wir für ein neues Projekt einen anderen Prozessor aussuchen, ist es ja auch wieder ein ganz anderes Projekt. Da werde ich ganz selten irgendein Codestück weiterverwenden können. Ich habe eine neue Hardware, ich habe neue I/O-Belegungen etc. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen Sinn bringt. Ja.
Gut, aber jetzt angenommen, dass das Programm ist mal fertig, dann will man ja diese Schaltung nicht die ganze Zeit am PC, am Parallelport hängen haben.
Das ist ja das Schöne, diese 32K, das ist Flash. Also man heute so seine 32 Gigabyte oder so hat, das ist halt
USB-Sticks und
genau,
Speicherkarten.
Das ist ein Millionstel davon, ist auf dem Chip auf drauf. Und mit dem Millionstel kann man viel mehr machen, als mit dem Millionenfachen manche andere Leute in ihre PCs anfangen.
Ja, ein durchschnittliches Word-Dokument bringt das schnell mal hin, irgend so ein Geschäftsbrief.
Ja.
Ja,
hat ungefähr denselben Nährwert wie das Geschäft, was damit abgewickelt wird.
Naja, Word ist ja ganz nett, weil wenn du deine Offerte im Word-Format bekommst, dann kannst du gucken, ob die noch jemand in einer anderen Firma dasselbe offeriert haben, aber zu einer günstigeren Kondition.
Genauso, oder ob sie den Preis hoch oder runter korrigiert haben von der Vorlage. Genau. Habe ich schon live erlebt.
Habe ich auch schon gesehen. Ich habe die dann auch angerufen.
Cool.
Sagen Sie mal, warum. Ja, gut, aber immer Dateiformat ist, können wir sonst auch mal noch durchnehmen. Also jedenfalls relativ, eigentlich so gesehen, wenig Speicher. Andersrum aber doch genug Speicher, um damit wirklich was Sinnvolles zu machen.
Ja gut, das ist natürlich der weitere Vorteil, wenn man mit dem Assembler programmiert. Man bekommt kompakten Code, sonst wäre er auch viel zu langsam. Und das Zweite ist, man hat nicht tonnenweise Fremdcode, der vielleicht mal benutzt wird und da auch noch rein muss. Man hat auf der Kiste auch kein Betriebssystem im Weg, das riesig groß ist. Man braucht nicht tonnenweise Zeugs nur zum das Betriebssystem ansprechen. Man hat nicht tonnenweise Zeugs für alles andere und damit ist der Platzverbrauch gering.
Und die Tools dazu auf dem PC, um das zu schreiben, also diesen Assembler-Code, den muss ja muss ja zuerst noch übersetzen in eben die Maschinensprache. Wo bekommt man diese Tools her, diese Programme, diese Hilfsprogramme her? Sind die auch vom Hersteller oder ist das Open Source?
Das gibt es beides. Also die typischen Windows-User nehmen auch die Software, die der Hersteller liefert. Da bekommt man von denen eine CD mit dem drauf und benutzt das. Die ganzen Linux-Leute haben die Varianten davon nachprogrammiert und die holt man halt einfach mit seiner normalen Linux-Distribution mit.
Und das Schöne ist, wer will, kann die Open-Source-Varianten auch natürlich unter Windows einsetzen.
Mit Cygwin?
Nein.
Zum Beispiel. Oder gibt's die auch schon
fertig? Gibt's entsprechend, entsprechende Kompilate für Windows. Das heißt, du kannst es da genauso einsetzen wie unter Linux. Das heißt, wer unter Linux an der Stelle angefangen hat, kann es ganz leicht nach Windows migrieren. Umgekehrt stolpert man ein bisschen.
Wunderbar. So, die Zeit neigt sich, also unsere Sendezeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Es ist bald, noch nicht ganz 7:05. Wenn man das jetzt live sehen will, dann haben wir schon gesagt, kommt zum VCFE, 1. bis 3. Mai in München. Genauere Angaben werden wir verlinken. Jo, den nächsten Hackerfunk, die Ausgabe 24, werdet ihr hören irgendwann am 2. Mai. Es ist so, dass Radio Lora dann vom 1. bis 3. Mai vom Zeughaus-Areal live sendet. 1. Mai ist ja, da haben wir ja frei. Tag der Arbeit. Und an und für sich, es ist noch nicht so ganz klar vom Programm her, wann die Sendung kommt. Sie wird aber auch wiederholt am 16. Mai zur gewohnten Zeit, also nicht am 1., sondern das wäre dann der 3. Samstag im Monat, 19 Uhr bis 20 Uhr. Und natürlich könnt ihr sie auch dann bereits vom Internet runterladen und anhören, wann immer ihr wollt und so oft ihr wollt. Kein Problem. Das Thema wird sein, der biometrische Ausweis in der Schweiz, Vorteile und Nachteile von dem Ding.
Das hat Vorteile?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht, ja. Das werden mir meine Gäste dann sagen. Ja, und jetzt dann nach uns um 20 Uhr kommt das schwul-lesbische Radio, das Gay Radio, wie es uns gefällt. Und bis dahin machen wir noch ein bisschen Musik. Ich habe hier bereitgelegt den DJ Parallax mit einem Remix von Hollywood Poker. Und während wir das anspielen, verabschieden wir uns schon mal von euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, und wir hoffen, wir sehen uns in München. Tschüss zusammen.
Für gut.
Tschüss.